Herzlich willkommen bei Spielmacher, Fußball von allen Seiten, von 360 Media. Wir wollen alles wissen über den Fußball, was auf dem Feld passiert, was daneben passiert, was in der Kabine passiert, warum der Fußball funktioniert oder eben nicht, warum die Spieler mal gut spielen und vielleicht mal nicht ganz so gut und alles andere auch. Wir sind heute in Köpenick bei einem Mann, der schon bei McDonald's Teile seines Vertrages verhandelt hat, der mit einem Knüppel über den Bahnhof gelaufen ist, der auf Fußballspieler aufgepasst hat und jetzt zu Hause ist und zu Hause arbeiten darf. Herzlich willkommen, Steffen Baumgart.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Wir haben ja so ein kleines Rechercheteam, Steffen, mit Luis Huselstein und Kai Pszotter. Und wir haben alles gesehen und alles gehört, was es gibt von Steffen Baumgart. Und es ist aufgefallen, dass es immer wieder in Teilen um Mützen geht, um Schiebermützen, um Kurzarmhemden. Und wir haben uns gedacht, wir machen das heute ganz anders.
Wir reden
nur über Mützen. Oder ist es dir egal? Ich wollte dich eigentlich tatsächlich fragen, Mützen, über Mützen reden oder nicht? Oder ist es dir wurscht? Heute.
Wenn das ein Thema ist, aber ich glaube, es gibt andere Themen und dieses Mütze, also ich trage ja oft eine Mütze, weil ich mir die Haare nicht mache. Und deswegen habe ich immer Basecap getragen. Irgendwann gab es mal eine andere Mütze, aber ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich immer irgendwo ein Basecap aufgesetzt habe. Und deswegen, aber du siehst mich jetzt auch selten ohne irgendwas auf dem Kopf.
Du magst kein Haargel, das habe ich auch gelesen in der Recherche. Warum nicht?
Ja, ist nicht mein Ding. Also dieses, dann kleben mir die Haare zu viel oder vielleicht bin ich da auch. Ich könnte jetzt sagen, ich bin nicht eitel, doch bin ich auch, aber.
Oh, da haben wir gleich noch ein schönes Foto.
Nee, jetzt bin ich gespannt. Aber ja, ich glaube, dass... nee, alles gut. Also ich trage immer Mütze, aber eher aus Bequemlichkeit und gut.
Also wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir hier sein dürfen, weil wir haben gerade schon gehört, es ist das erste Einzelinterview, was du gibst als Union-Trainer. Hast du dich so ein bisschen zurückgehalten, rausgehalten jetzt?
Ja, mittlerweile habe ich gedacht, dass alles erzählt ist und du musst jetzt nicht jede Woche ein Interview geben oder da sein. Und das ist auch im Moment nicht ganz so meine Geschichte, immer wieder zu erzählen.
Weil du genervt bist?
Teilweise ja. Ja. Von Interpretationen, von Leuten, die, wo ich eher das Gefühl habe, die nicht immer was Gutes wollen und deswegen ist auch gut mal, vielleicht nicht so viel zu reden.
Aber du bist doch ein sehr kommunikativer Mensch. Also wir kennen uns ja ein bisschen. Ich weiß ja, wie du mit Menschen umgehst und was dir wichtig ist, wie du mit deinen Spielern umgehst. Und dann musst du das sozusagen auf der einen Seite abstellen, damit es dich nicht irgendwo wieder einholt, wenn ich das richtig verstehe.
Na, zumindest bin ich schon so weit, dass früher haben mich ja viele Sachen interessiert. Das heißt, ich bin eigentlich sehr jemand, der auch immer wieder guckt, was erzählen Leute, sich Interviews angeguckt hat, auch von anderen gelesen hat. Und mittlerweile ist es so, dass mir, wollte ich gerade sagen, die Interpretationen, die da rein sind, guck mal, wir beide machen jetzt, unterhalten uns und fünf springen drauf und werden daraus nachher wieder ihre eigenen Geschichten machen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, oft in der Interpretation. Sie sind nicht dabei, sie wissen nicht, wie wir gerade uns gegenüber sitzen und interpretieren dann alle immer was rein. Sie interpretieren was in Kurzarm, sie interpretieren was in eine Schiebermütze, sie interpretieren was in eine Weste, ja, ohne dass sie annähernd überhaupt mal ein Wort mit mir gewechselt haben oder überhaupt mich kennen und das ist dann irgendwann mal so, dass mir das auf die Eier geht, um es auch deutlich zu sagen. Und deswegen habe ich gelernt, dann auch aus den letzten 8 Monaten, manchmal ist gut nicht zu lesen, manchmal ist auch gut, die Leute, die über einen schreiben, ja, links liegen zu lassen.
Als Trainer in der Fußball-Bundesliga ist man natürlich ein öffentlicher Mensch. Das ist dann so ein kleiner Widerspruch, ne? Weil ja alles interpretiert wird, egal was du machst.
Ja, aber das hat ja trotzdem nichts damit zu tun. Es geht ja immer darum, wie du was interpretierst. Es kann ja nicht in allem was Negatives gesehen werden. Oder ich sag mal, der eine sieht es negativ in die Richtung, dann sieht ein anderer wieder das so. Oder, und das ist ja mittlerweile, es geht ja gar nicht mehr darum, da wirklich auch, wie soll ich sagen, da wirklich mal, wenn ich sage, die Wahrheit rauszuschreiben, sondern es wird einfach geschrieben. Irgendeiner sagt, wir setzen mehr auf die Jugend und dann heißt es, der da ist, setzt nicht auf die Jugend. Das hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Oder der Stürmer trifft nicht und dann gehst du in eine Diskussion und dann heißt es, der Stürmer trifft nicht, weil der Trainer da ist. Dann denkst du, oh Gott, das wird jetzt aber alles wild. Also das sind dann einfach Sachen, die dann auf Dauer dann irgendwann nerven, wo du auch merkst, okay, ich glaube, dass ich immer jemand bin, der auch gerne mit der Presse gearbeitet hat, auch sehr offen war. Und dann merkst du halt, dass viele Sachen dann halt nicht mehr funktionieren, weil es dann irgendwie um Schlagzeile geht, es geht um die Überschrift, es geht nicht mehr um den Inhalt und dann versuche ich mich, soweit es geht, auch als Mensch der Öffentlichkeit einfach mehr zurückzuhalten.
Ja, aber fühlst du dich denn als Mensch Öffentlichkeit oder möchtest du das gar nicht? Weil das gehört ja irgendwie dazu. Also
ja, das gehört dazu und damit ist es dann auch so. Aber es ist ja nicht so, ich kann mich ja nicht, also nur mal, dass mich Leute kennen über die Bundesliga, kann ich mich ja nicht verschließen. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie mit einer Maske laufe. Also und ich bin ja auch oft an der Mütze zu erkennen. Also das, nee, das also ganz so wild ist es nicht.
Nein, ich finde ja auch die Begegnung irgendwie gut. Also jetzt zum Beispiel, wir sind ja eben zufälligerweise zusammen zum Trainingsplatz gegangen und ich hab zugucken dürfen, wie ihr trainiert habt. Heute ist Dienstag übrigens, also weil wir ja in 2 Tagen rauskommen am Wochenende, nur damit die Zuhörer und Zuschauer das wissen, ist das Spiel in Dortmund. Da war ein älterer Herr und hat dich gesehen und hat nach einem Autogramm gefragt. Du warst aber eigentlich schon im Trainingsmodus, bist dann aber hin und hast dann, glaube sogar 3-4 Autogramme gegeben. Ich habe das nicht genau gesehen, aber ich glaube, er hatte verschiedene Unterlagen mit. Das ist dann irgendwie nett, oder nicht? Wenn die Leute dann auf dich warten und sagen, Herr Baumgart, kann ich ein Autogramm haben?
Ja, aber das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
Also nein, nicht jemand, alles Kommunikation. Also es gibt ja auch gute,
ja, aber schöne Sachen. Also, nein, ja? Es gibt viel. Also wenn mich jemand nach einem Foto fragt, hat, glaube ich, noch nie einer ein Nein bekommen. Das, was ich jetzt vielleicht im Moment gar nicht mehr mache, ist halt, dass ich Videos durch die Gegend schicke. Hm. Irgendeinem zum Geburtstag oder so. Aber ich sag mal, ein Foto machen, wenn dich jemand nett anspricht. Oder auch mal sich mit jemandem zu unterhalten, der was über Fußball wissen will. Also ich sag immer, also wenn du mich siehst und du möchtest mit jemandem über Fußball reden, also mit wem kannst du es besser machen als mit mir? Nur du darfst natürlich nicht anfangen, mir zu erzählen, wie der Job funktioniert. Das ist dann vielleicht schwierig. Damit hätte ich ein Problem. Alles andere bin ich, glaube ich, weiter offen.
Herr Baumgart, spielen Sie doch mal mit Dreierkette.
Das ist mein Lieblingsthema. Aber du hast ja gesagt, Fußball ist ja heute nicht so wichtig.
Nein. Also ich habe, wie gesagt, gerade beim Training zugeschaut. Was war das für eine Einheit? Weil ich fand es sehr, sehr intensiv, sehr, sehr laut. Also im besten Sinne. Die haben sich motiviert, angestachelt und. Liege ich da richtig in der Interpretation?
Ja, aber so sollte das sein. Also ich glaube, das, was man sieht, ist einfach, dass die Jungs Spaß haben. Und dann sieht man mich oft mit viel Spaß beim Training. Und das habe ich. Das habe ich aber bisher überall gehabt, weil ich sag mal, Fußball ist dann halt noch, ist nicht mehr die schönste Nebensache der Welt, sondern es ist einfach das Schönste, was ich machen kann. Und ich glaube, das sieht man mir an. Und wenn du dann Jungs hast, die Vollgas geben, und da habe ich bisher immer das Glück gehabt, dass die Jungs Vollgas gegeben haben, egal wo ich war, dann macht das halt Spaß, der Job. Und das ist einfach so. Wenn jetzt Wochenende die Spiele noch ausfallen würden und wir uns nur aufs Training konzentrieren würden, wäre es noch spaßiger, aber wir werden ja oft dann dementsprechend alles bewertet.
Ich habe gerade mal rausgeguckt, hinten links ist ja dieses alte Häuschen mit der analogen Anzeigetafel,
ja,
also wo immer noch rausgehangen wird, da steht 4-0, Union gegen Gast.
Ja.
Muss das da immer hängen während der Woche oder ich weiß jetzt gar nicht?
Nee, das hat, glaube ich, auch nichts mit unserem Ergebnis zu tun. Das hat, glaube ich, was mit unseren Damen zu tun. Das ist das letzte Ergebnis, was in die Richtung geht. Also wie soll ich sagen?
Okay.
Also wir haben ja mehrere gute Mannschaften im Verein.
Absolut, absolut. Noch eine Geschichte zum Training. Wir wissen ja auch, dass du manchmal Schlager hattest, so an der Seite und atemlos gespielt hast bei 1000-Meter-Läufen, so auf der letzten Runde. Wenn ich da Spieler wäre, würde ich dich ins Entmüdungsbecken stecken und ganz lange untertauchen.
Verstehe ich. Würde ja? Ich auch. Hätte ich auch als Spieler gemacht. Also ich hätte auch Sprüche.
Aber das ist ja wirklich, also ist das kontraproduktiv oder machst du den Spaß daraus oder ist es dann gegenseitiger Spaß, dass sie dann atemlos...
Ja gut, jetzt ist es auch vorbei, das haben wir mal gemacht, jetzt ist das ja auch wieder vorbei, aber eins steht fest, ich habe das den Jungs auch damals gesagt, das mache ich ja nicht für die Jungs, das mache ich für mich, weil sie die ganze Zeit laufen, Runden sehen, wird ja langweilig und deswegen habe ich mir Musik angemacht. Sie haben immer gedacht, das ist für sie, das war ja der große Irrtum, das war ja eher, dass ich die Zeit besser rumkriege und da ich ja gerne trelle,
schön,
ist das einfach dann...
Guter Sänger, habe ich gesehen.
Boah, gut, vielleicht nicht, aber ich habe Spaß dabei.
Ja doch, fand ich schon. Fußball ist Arbeit, Ausrufezeichen?
Kann Arbeit sein, aber hey, macht Spaß. Also Arbeit ist der falsche Ausdruck.
Ich meinte jetzt eher so etwas übergeordnet. Also wer nicht arbeitet, kann am Wochenende nicht gut.
Das ist richtig. Das ist richtig. Du musst aus meiner Sicht in den Intensitäten trainieren, also sprich arbeiten, wie du es dann halt auch im Spiel musst. Sonst funktioniert das auf lange Sicht nicht. Das funktioniert mal für einen Moment, aber es wird auf lange Sicht nicht funktionieren.
Wenn ich jetzt so Wirt sehe oder Musiala, das sieht irgendwie gar nicht nach Arbeit aus.
Oh doch.
Das sieht so...
Doch.
Ich weiß gar nicht.
Doch, die arbeiten wirklich hart. Also die haben sich das auch hart erarbeitet.
Nein, natürlich, aber ich finde, wenn du dann da so stehst und siehst, wie die so Bälle mitnehmen und dann schon irgendwie 5 Meter weiter sind und 2 sind schon dran vorbeigelaufen, 2 Defensivleute. Ich finde, das ist so ein... Jetzt würden die gar nicht den Boden berühren. Würdest du gerne mal eine Stunde so Fußball spielen können wie Florian Wirtz oder Jamal Musiala? Nur einmal das Gespür zu haben, wie das ist?
Also wäre ich raus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ehrlich?
Es gibt so Jungs, denen kannst du nichts beibringen. Also das ist einfach, den kannst du vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, im Taktischen was beibringen oder auch in der Situation vielleicht Hinweis geben, aber Fußballspielen selbst, Ballbehandlung, boah nee, das macht einfach nur Spaß, die Jungs zu sehen. Also das ist ja so, wo du sagst, also da stoße ich ja selbst beim Gucken manchmal an die Grenzen. Also da kommen ja Sachen raus, das sieht man ja erst beim zweiten, dritten Mal und nicht in den, wie soll ich sagen, in den Emotionen. Also ich sag mal, ich nehme mal das Pokalspiel gegen Köln vor dem 2-1.
Leverkusen Köln.
Ja. Also den Ball so runterzunehmen in dem Tempo. Also wenn der Ball ins Aus geht, geht Köln wahrscheinlich in die nächste Runde. Dadurch, dass der wirklich mit allem, und das ist dann Arbeit, das ist ja kein leichter Schritt. Das
eigentlich wie unser Handballtorwart hat der den da runter.
Wirklich. Nicht nur das, aber danach auch die Lösung zu finden zum Pass im Strafraum. Boah, das war schon gut anzusehen als Neutraler.
Hättest du gerne mal so einen?
Ja, aber auch das musst du dir als Trainer erarbeiten. Also mit den Jungs in der Kategorie zu arbeiten, das musst du dir als Trainer auch arbeiten. Das kommt nicht von allein, das kommt eher über Erfolge. Aber ich finde, egal wo ich bisher hingegangen bin, hatte ich ähnlich, also nicht im Vergleich mit den Spielern. Aber ich glaube, du hast überall gute Spieler. Ich hatte gute Jungs in Paderborn, dann kam ein ganz anderer Sprung nach Köln. Also gibt überall außergewöhnliche Spieler, die du überall hast. Und jeder hat auf seine Art seine Stärken. Der ein oder andere sogar noch einen Knall dazu. Also alles gut.
Ich erzähle den Leuten kurz, wo wir sind. Also wir sitzen in einer Loge im Stadion an der alten Försterei. Und es ist sonnig, der Rasen wird von der Sonne beleuchtet oder die etwas heikleren Stellen von Kunstlicht, damit er da auch ein bisschen wächst. Und die Leute, die ich nicht so gut kenne, also ich mache wirklich einen kurzen Abriss, aber vielleicht kannst du damit anfangen, bevor ich sage, wo du gespielt hast und was du so gemacht hast. Was war für dich so die wichtigste Abbiegung bis hierhin, wo du selber sagst, wenn ich die da nicht genommen hätte, wäre ich vielleicht jetzt, säßen wir uns hier nicht gegenüber?
Ich glaube, im Fußball, also wenn ich mal meinen Weg beschreibe, dann gab es ganz, ganz viele Weggabelungen, wo ich das Glück hatte, die richtige zu nehmen. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Wenn man im Nachhinein über viele Sachen nachdenkt, dann läuft das immer so, wie soll man sagen, so nebenbei. Wenn ich meinen Weg betrachte, hatte ich ganz, ganz viele Momente, wo sich hätte was verändern können. Und zwar in dem Moment, dass ich gar nicht in der Nähe des Fußballs gekommen wäre. Das ging damals schon los mit 14. Da hatten wir mit einmal bei einem kleinen Verein in Rostock die Möglichkeit aufzusteigen in die höchste Klasse, was damals was Außergewöhnliches war. Und wir haben diese Aufstiegsrunde gewonnen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre ich von Leistungssport 4-mal, 5-mal Training die Woche auf 2-mal runter. Und dann wäre das schon beendet gewesen. Dann der Weg von Rostock nach Schwerin in die zweite DDR-Liga war ja auch kein gewöhnlicher Weg. Also ich glaube nicht, dass es viele aus Rostock gingen, die dann zu Dynamo Schwerin gegangen sind, von Dynamo Rostock, und bin dann relativ schnell in den Männerbereich gekommen und habe dann relativ schnell im Männerbereich Fuß gefasst. Dann kam die Wende und dann war alles vorbei. Denn den Weg nach Aurich ist ja eigentlich auch schon wieder beendet, also die große Fußballkarriere. Und nach 3 Jahren kommt Frank Pagelsdorf und sagt, ich habe da eine Idee. Also da sind so viele Weggabelungen, ich sag mal, zu Union zu kommen. Ich war vorher 14 Tage in China. Hab in China in Peking gespielt, wo man mir nach 14 Tagen mit einmal gesagt hat, du kannst wieder fahren.
Und das war eine Wahnsinnsgeschichte.
Ne? Und ich bin also eine Woche vor Schluss bin ich zu Union gekommen und sonst wäre ich, glaube ich, nie in Berlin gelandet. Und Union stand ja nie auf der Liste, also auch gedanklich nicht auf der Liste. Und daraus ist was geworden.
Also viele gute Zufälle oder wäre das zu einfach?
Na, ich glaube Zufälle auf eine Art, aber da musst du halt durch die Tür gehen. Also der eine kann die Tür öffnen, aber du musst durchgehen. Also ich glaube schon, dass ich dann im richtigen Moment auch an der richtigen Stelle das Richtige abgeliefert habe. Also als Amateur zu Hansa Rostock zu gehen, zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, 3., 4. Stürmer und am ersten Spieltag zu spielen, hatte was damit zu tun, dass sich der ein oder andere verletzt hat, du dann mit einmal da reingerutscht bist, aber ich habe den Platz gehalten. Also ich bin nicht reingerutscht für ein Spiel, sondern ich bin für 2 Jahre in die erste Formation gerutscht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass ich dann, wenn es drauf ankam, das Glück hatte, auch abzuliefern. Also Paderborn habe ich abgeliefert als Trainer. Und damit begann das. Also es gab ganz, ganz viele Wege.
Aufstieg.
Ja. Aufstieg 2-mal, nachdem eigentlich in die Regionalliga abgestiegen, durch Zufall. Aber das begann ja auch mit dem BAK hier in Berlin, wo die Leistung zumindest für alle überraschend gut war. So, also da gibt's ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube, das Glück, was ich bisher gehabt habe, ist einmal, dass mich Leute sehr gerne unterschätzen. Das finde ich immer gut. Und zweitens, dass ich immer, wenn ich dann da bin, auch abgeliefert habe in den meisten Fällen. Und dadurch natürlich auch, wie soll ich sagen, also als ich nach Köln gegangen bin, hat auf Köln keiner gesetzt. Danach haben alle gesehen, okay, Fußball kann man auch anders spielen. Also ganz, ganz viele Dinge, die einfach mitgelaufen sind. Aber ja, glückliche Fügung, aber nicht nur Glück.
Warum unterschätzen dich die Leute?
Ja, weil es einfacher ist. Man sieht dich draußen, dann sieht man dich reden. Das ist alles relativ einfach aus meiner Sicht. Nichts Überkandideltes, meistens auch, damit ich es mir merken kann. Und dann glauben Leute, dass sie dich einschätzen können. Also gibt ganz, 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 ganz viele, viele Dinge, woran man es merkt. Was war das Letzte, was ich gemacht habe? Ach, gab es einen Vergleich zwischen Niko Kovac und mir. Also beide ähneln sich, nur dass Niko Abitur hat und ich nicht. Das können wir jetzt positiv sehen oder negativ, aber das ist dann halt so, wo ich sage,
wo gab es den Vergleich? Den habe ich
egal,
jetzt noch gar nicht.
Gab es einfach und dann denke ich, Mann, ist das jetzt wirklich für dich, ist das jetzt, wem willst du jetzt eigentlich, willst du jetzt mir ans Bein pinkeln oder Niko? Oder ist das einfach nur für dich lustig und du bist jemand, der eigentlich nur studiert hat und bisher noch nichts geleistet hat, außer zu erzählen?
Ich überlege jetzt gerade, gut, was da noch alles drin stand wahrscheinlich in dem Vergleich, wie viele Spiele ihr hattet, wie viel Punkteschnitt, wo ihr aufgestiegen seid, welche Titel ihr habt, wie ihr Erfolg als Spieler wart, hin und her, was da noch alles verglichen mit, aber ich sehe den Sinn jetzt gar nicht in dem.
Also, ich auch nicht, deswegen, aber es muss halt irgendjemand sagen und er hat recht, also ich habe kein Abitur. Und hab's trotzdem eher geschafft. Also irgendwie funktioniert's ja.
Und persönlich die Abbiegung? Du bist jetzt sportlich geblieben?
Nee, kein sportlicher Typ mehr. Also ich.
Nein, ich meine jetzt die Abbiegung, wo du gesagt hast, also du hast eine Familie, du hast eine tolle Frau, du bist ja Papa, du hast deine Kinder erzogen. Ja. Gibt's da was, wenn du deine Frau nicht kennengelernt hättest, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen oder was auch immer?
Also, dass ich meine Frau kennengelernt habe, ist auch ein riesiger Zufall. Also, ist ja auch, kann man ja auch nicht erklären. Ich weiß nicht, wie weit man die Geschichte, habe ich ja schon öfter mal erzählt. Am Ende habe ich meine Frau im Trainingslager in Österreich kennengelernt und im zweiten Jahr gab es ja zwei Sachen, die hätten anders kommen können. Sie wollte da gar nicht hin, ist dann hingefahren und wir wussten gar nicht, ob wir mit Hansa da nochmal ins Trainingslager fahren. Alles hat gepasst und aus da sind jetzt 28 Jahre Ehe geworden und drei Kinder, also. Und immer noch glücklich, weil das ist ja auch noch wichtig. Also nicht nur verheiratet, sondern auch glücklich verheiratet. Also
hattest du einen guten Anmachspruch damals?
Nö, ich bin einfach. Also das ist das Gute, dass ich dann so bin, wie ich bin. Und das hat wohl gereicht.
Trotzdem eine kurze Vorstellung. Also in Rostock gespielt, also immer Fußball gespielt.
Ja.
In der DDR groß geworden und sich sehr wohl gefühlt zu Hause, wenn ich das richtig, also mit den Eltern, mit dem Umfeld, Wolfsburg auch gespielt, Union gespielt und Kapitän gewesen, in Cottbus gespielt, dann noch auch woanders, aber dann Richtung Trainer Geschichte gegangen, auch als Co-Trainer hast du in Köpenick ja auch mal trainiert, wie gesagt, was ja jetzt auch deine Heimat ist, kommen wir gleich noch zu, und dann eben Paderborn, der HSV und jetzt Union. Und was gefällt dir bei Union besonders?
Also jetzt lerne ich ja im Moment gerade wieder, also jetzt muss man immer aufpassen, ne? Natürlich bin ich schon seit 2002, habe ich bei Union angefangen. Seit 2004 wohne ich in Köpenick. Und du hast es ja gerade so schön beschrieben, wenn du da hinten zum Beispiel das Dach da hinten siehst, das können wir den Leuten jetzt nicht zeigen.
Doch, wir können das, wir zeigen das gleich. Doch,
ja?
Doch,
ja, das dahinter, okay, ja, ja. Und dahinter gefühlt 500 Meter weiter war mein Haus.
Aha, das heißt, wenn der Renault den Abschlag verzieht, dann landet der bei dir im ehemaligen Vorgarten?
Dann könnte der bei mir im Vorgarten landen. Okay. So. Und dann gab es irgendwann mal den Umzug und der ist jetzt weiter rechts und das ist dann auch nur ein Kilometer weg. Also für Leute, die das immer noch nicht ganz verstehen, warum Union was Besonderes ist, ist es einfach so, dass hier meine Kinder dann aufgewachsen sind. Die sind hier zur Schule gegangen. Ich spiele bei Köpenick Oberspree jetzt nicht mehr, aber habe ich lange in der Alten Herren gespielt.
Warst du da auch?
Trainer war ich da in der Bezirksliga und habe selbst da meine Kinder trainiert. Von den Kindern sitzen viele jetzt oder stehen viele an der Waldseite ganz, 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 ganz vertieft mit den Rot-Weißen. Also Leute, also deswegen, das ist Heimat geworden und das ist sehr, wie soll man sagen, sehr viel näher hierher. Und jetzt lerne ich einen Verein kennen, der sich in den letzten 10 Jahren, auch als ich nicht hier war, einfach überragend oder ganz, einen ganz interessanten Weg genommen hat, den du ja auch erstmal gehen musst. Da wird ja jetzt auch so drüber gesprochen, dass das alles so, es hört sich dann immer an, wenn Leute drüber reden, dass das normal ist. Also ich habe immer mal erzählt, ich war einmal dabei, als es dem Verein nicht gut ging, da ging es dann gerade in die Oberliga runter und dann gab es einige Unioner dabei waren, es war ein kleiner Kreis und da wurde darüber gesprochen, dass Union in 10 Jahren in der Bundesliga spielt. Und habe ich da gesessen und habe gesagt, okay, das ist interessant. Und sie hatten es nach 11 Jahren geschafft. Also dieser Plan, das so zu verwirklichen, also da haben viele Leute wirklich Eier gehabt, das so durchzusetzen, umzusetzen, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen getroffen. Also und diesen Verein jetzt mit international, mit dem, was Urs hier dann natürlich auch über einen langen Zeitraum dann auch mitgestaltet hat. Ja, das ist dann für mich jetzt auch was, was ich dann neu kennenlerne, weil als ich hier gespielt habe, waren die Strukturen noch ein bisschen anders.
Hast du da Respekt vor?
Ja.
Oder auch, weil du möchtest ja, dass es gut wird. Mhm. Also vielleicht noch mehr als jemand, der nicht diesen Background hat. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also für dich.
Das war ja auch immer die Sorge.
Noch schlimmer, wenn es hier nicht funktioniert?
Ja, aber das war ja die Sorge. Die Sorge war einfach, dass wenn das nicht funktioniert, ich glaube, aber die Sorge habe nicht nur ich gehabt, die haben auch die Verantwortlichen gehabt, weil es eben, ich würde mal sagen, in den Gesprächen kam auch ganz klar, ich bin der erste Trainer, den musst du dem Verein nicht vorstellen. Also ich kenne hier wirklich jeden Ordner. Ich, meine Frau hat hier 5, 6 Jahre gearbeitet und war an jedem Spieltag mit die erste und mit die letzte, die gegangen ist von dem Job her. Also da hat sich schon was entwickelt, auch von den Freunden her. Also von den Leuten, die man aus dem Verein sehr länger kennt. Und viele kenne ich ja, da waren sie halt noch nicht bei Union, da waren sie noch nicht in Verantwortung. Und dann da vielleicht zu enttäuschen oder dann eben zu sagen, okay, was passiert dann, wenn eine Beurlaubung kommt oder wenn es nicht so läuft oder weiß ich was.
Und habt ihr das besprochen?
Das haben wir für uns besprochen. Ja. Und deswegen haben wir auch ganz lange, habe ich ja gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, hier zu arbeiten, was ja Leute nicht verstehen. Mhm. Aber genau das ist der Grund, dass ich hier, egal wo ich lang gehe, also nochmal, wenn ich nach Hause gefahren bin, ne, aus Köln, aus Paderborn, aus Hamburg, bin ich nach Köpenick gefahren. Jetzt fahre ich nirgendwo mehr hin, jetzt bin ich hier. Also ich glaube, das können sich Leute dann wenig vorstellen, wenn du auch dann, du hast es ja gesagt, dann auch in der Öffentlichkeit stehst und jeder dich dann halt auch anders kennt.
Aber wenn du Freunde hast hier, also das weiß ich ja, dass du Freunde hast hier im Verein und sagst, pass auf, das, also so können wir es nicht machen. Das ist schlecht. Also um jetzt mal die andere Vokabel nicht zu benutzen. Ist es nicht schwierig?
Nein. Ich glaube, dass wir uns da eigentlich alle klar sind, dass das immer eine Situation in unserem Job geben kann, wo du halt klare Entscheidungen treffen musst. Die Entscheidung ist für mich immer, wie gehst du in den Situationen damit um? Und da sind wir uns, glaube ich, klar, dass wir auch danach, und wir hoffen, dass es sehr lange geht, dass wir einfach da klar miteinander sind und danach uns auch wieder in die Augen schauen können, weil zu unserem Job gehört halt, wie soll man sagen, also es war ganz interessant, als ich hierher gekommen bin, dann kommen ja so immer so Kommentare und die ersten Kommentare sind ja, naja, die letzten Spiele, hat ja die letzten Stationen nicht, war ja nicht erfolgreich. Und dann denke ich, okay, dann gucken wir mal bei Trainern, die in der Saison kommen oder die dann gehen. Es gibt keine erfolgreichen Trainer. Also eigentlich gibt es keine erfolgreichen Trainer. Gibt's ja nicht, weil irgendwo bist du mal beurlaubt werden. Ich glaube, Jürgen Klopp hatte das Glück, noch nicht beurlaubt zu werden. Guardiola hatte das Glück, glaube ich, noch nicht beurlaubt zu werden. Ich glaube, alle anderen.
Gut, Jürgen Klopp hatte eine sehr schwere letzte Saison beim BVB, ne, als er dann.
Ja, aber hat durchgehalten bis zum Ende. Oder ja, aus 15 Punkten der Hinserie 25 in der Rückserie geholt. Also
und auch Guardiola hat nach 3 Jahren gesagt, ich gehe jetzt woanders hin.
Ja, aber er hat es bis zu Ende durchgezogen.
Ja, genau.
Also deswegen. Also und die meisten Trainer, es verändert sich ja was durch den sportlichen Misserfolg. So, die entscheidende Frage ist dann halt, kannst du wiederkommen? Und verlässt du gleich oder gibt es mehr verbrannte Erde als was anderes? Und ich glaube, da habe ich das Glück gehabt, bisher, egal wo ich war, dass ich überall kommen kann.
So, Christian Arbeit, der Kommunikationschef von Union, ein Freund von dir?
Ja.
Verabschiedet sich jetzt?
Er will nichts mehr hören.
Er ist so gespannt auf die Folge in 2 Tagen, deswegen geht er jetzt. Er möchte die Spannung hochhalten. Ich habe eben mit ihm gesprochen. Also eure Kinder haben ja auch zusammen Fußball gespielt und. Also es ist schon sehr eng. Ich bin fast geneigt zu sagen, bei all den Dingen, und man sieht ja deine Augen leuchten, wenn du über Union sprichst und über Köpenick, über deine Heimat und über deine Frau. Das muss nicht nur gut sein, wenn du alle Leute kennst oder viele, die da auf der Tribüne stehen. Genau. Ne? Weil die haben natürlich eine Erwartung an dich.
Ja, aber ich glaube, für die ist es auch ungewohnt.
Ja, ja, aber also jetzt kommt ihr Steffen und der muss jetzt funktionieren. Und der funktioniert, weil das ist ja unser Steffen. Ne? Also das
damit müssen wir, genau. Und das ist auch immer die Sorge, die du bei sowas hast. Die Frage ist immer halt, und das ist ja eher das, am Ende musst du dich fragen, ist das Glas halb leer oder halb voll? So, und ich, also nicht nur ich glaube, wir sehen da eher die Chance drin. Also wir sehen eher, dass das Glas halb voll ist. Und ich bin auch weit davon weg, immer über das, was könnte passieren. Also das habe ich
das
mir
Gedanken okay, drüber das gemacht. Das finde ich okay, das
super. Ja, aber ja. Du kannst nicht drüber nachdenken, was, also wenn ich immer drüber nachgedacht habe, was passieren könnte, dann wäre ich diesen Weg nicht gegangen, weil dann habe ich...
Ja, aber wie machst du das? Das ist doch, also das ist doch total menschlich, finde ich. Also du hast eine Aktion, welche Reaktion gibt es? Also was löst mein Handeln aus? Ist jetzt egal, ob es beim Fußball ist, als Trainer oder man trägt das doch mit sich rum irgendwie. Also ja, jetzt gewinnst du 4-0 auswärts und alle sagen, so, wir legen nach gegen Gladbach und stehst auf einmal mit 0 Punkten da. Was ist denn jetzt los? Also, weißt du, das zu sagen, also die Tragweite ist mir egal und es anders zu fühlen, wie schaffst du das?
Nee, also das ist mir ja nicht egal. Also das Spiel gegen Gladbach zu verlieren, ist ja. Nein, das habe ich schon verstanden. Das ist ja nicht, das geht ja nicht darum, sondern es geht einfach darum, dass du natürlich trotzdem eine Arbeit zu machen hast. Und trotzdem bist du ja in einem Business. Deswegen Business ist immer so ein Wort, was ja nur auch jeder dann weiß, wo es halt darum geht, du wirst halt nach Punkten abgerechnet, du wirst nicht nach Nettigkeit oder ob dich einer sympathisch oder unsympathisch bist. Wenn du der unsympathischste Mensch der Welt bist und du wirst deutscher Meister, interessiert es keinen. Genauso kannst du der sympathischste sein, verlierst jedes Spiel, fliegst raus. Also das ist, also am Ende musst du irgendwo Punkte liefern und das gilt für mich genauso und das gilt natürlich auch für den, der mich vielleicht kennt und Fußballfan ist und der will natürlich auch gewinnen und am Ende ist es so, wenn ich nicht genug Punkte hole, dann verstehe ich Leute, die sauer sind. Ich muss es ihnen nur nicht erklären, weil ich dann trotzdem noch zwischen den Zeilen besser gucken kann und mich nicht hinstelle und sag, gegen Hoffenheim war alles gut und gegen Gladbach war alles schlecht, weil es ja nicht so ist, sondern wir müssen ja an den Punkten arbeiten, dass wir auf lange Sicht Erfolg haben, dass wir auf lange Sicht einfach die nötigen Punkte haben, die für den Erhalt der Bundesliga ausreichen müssen und daran arbeiten wir und das kann ich mich nicht leider von lenken lassen, weil jetzt einer sauer ist und sagt, jetzt da haben sie gewonnen, da haben sie jetzt weniger gemacht, deswegen haben sie verloren. So funktioniert ja Fußball nur von außen, nicht von innen. Und da versuche ich schon bei mir klar zu bleiben und auch eben halt in der Arbeit zu bleiben, was wichtig ist.
Aber was habt ihr besprochen vorher? Also Baumgart 2.0 bei Union, es muss ein bisschen anders sein als bei den anderen. Keine Ahnung, das ist ja spannend, ne?
Ja, aber das ging eigentlich nur darum, ich glaube, dass ich, also es geht schon darum, dass ich ja vorher auch eine vernünftige Arbeit gemacht habe und die lasse ich mir ja nicht von Leuten kleinreden, sondern es geht ja darum, ich habe eine gewisse Idee vom Fußball, ich habe eine gewisse Art, ich habe auch eine gewisse Art dann in der Öffentlichkeit, ja, und die wird ja so bleiben, also das kriegst du ja nicht verändert, nur weil jetzt einer sagt, du darfst jetzt das nicht oder das nicht, da bleibt ja die Art dieselbe, du kannst dran rütteln, dass du sagst, es ist die Basecap. Das ist das Basecap und nicht mehr die Schiebermütze, das kriegst du geändert. Du kannst dran ändern.
Aber war das ein Thema?
Ja, aber für mich war es schon erledigt. Also für mich war das schon, am Ende muss man sagen, im Nachhinein, da sind wir alle klüger, war es für Köln gut und für Hamburg schon nicht mehr.
So. Und die wollten das ja, weil sie...
Ja, weiß davon, ich nicht, das davon, hat sich dann so ergeben.
Davon
das, nein, das hat sich einfach so
ergeben. Ein paar tausend verkauft
haben. Ja, aber das kam ja dann nicht nur, also die haben ja nicht gedacht, die wir verkaufen, sondern ich habe die Schiebermütze getragen und dann haben sie gesagt, das gehört dazu. Ich habe aber auch nicht Nein gesagt. Also das würde ich jetzt nicht so bewerten, sondern am Ende geht's einfach darum, dass man da auch immer mal wieder auch, wie soll man sagen, nur was vor 5 Jahren gut war, ist heute nicht mehr gut. Dann kann man auch wieder ändern. Und wenn es aber mehr um solche Dinge geht, da muss man sich selbst hinterfragen. Und das war aber schon klar, dass es bei der nächsten Station, das hat nichts mit hier zu tun, das einfach nicht mehr gibt, weil es einfach nicht mehr passend ist.
Wer hat da den größten Einfluss? Also wie gesagt, Christian Arbeit ist ja jemand, der die Kommunikation alles nach außen verantwortet bei Union. Ihr kennt euch gut. Deine Frau, die sagt, du, Steffen, mach mal anders. Also von wem hörst du und von wem nimmst du am meisten sozusagen?
Ich glaube eher, dass ich ein Gefühl dafür entwickelt habe, was jetzt gut ist oder nicht. Mhm. Also ich sag mal, ich habe mal in Paderborn ein Kaffeestäbchen im Mund gehabt.
Stimmt.
Ja, und das war dann irgendwann mal mehr Kaffeestäbchen-Thema als alles andere. Das war eher für mich meine Nervosität, dass ich auf irgendwas rumgekaut habe. Da wurde dann eine Geschichte draus und irgendwann musst du dann halt sehen, okay, jetzt wird zu viel. Das Gleiche ist beim BAK, habe ich immer 3 Möhren zum Start gegessen. Das hat aber was mit, wie soll man sagen, die Leute glauben, also sag mal, wenn du als Trainer dastehst, das ist Lampenfieber. Das ist ja nicht so, dass du da hingehst und sagst, boah, die 90 Minuten laufen so, sondern du bist in der Verantwortung, du hast ja auch gewisses Lampenfieber.
Rituale,
die dir helfen.
Ja, total.
Ja, und die habe ich dann immer wieder gehabt. Ich habe sie dann irgendwann auch wieder sein gelassen. Ich sag mal, jetzt ist es die Wasserflasche, die hinten in der Hose ist. Also man findet auch bei jedem Ding ein Thema, wo du sagst, Alter, was ist mit euch?
Aber ich habe auch Rituale. Also die braucht man, finde ich.
Ja, die brauchen auch für die eigene Sicherheit.
Total.
Nur irgendwann merkst du dann halt, wenn
ich hab da,
die Rituale stören werden.
Nee, ich habe sogar mal mich schlau gemacht, sozusagen. Also ich habe drüber gelesen, warum die Menschen das machen. Ja, mhm. Das ist tatsächlich nur, wenn sie in dem Ablauf sind, den sie können. Also jetzt du mit deinen 3 Möhren, dass sie wissen, okay, wenn ich das und das, gibt mir Sicherheit, weil das dazugehört und dann funktionieren die anderen Dinge auch. Das ist einfach eine geistige Brücke, um dahin zu kommen.
Sozusagen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich deswegen nicht mehr oder weniger verloren habe. Also das ist
du hast dich vielleicht aber besser gefühlt, oder?
Genau, es geht ums Gefühl.
Das ist es, ja. Steffen Freund wird Trainer bei den Bayern. Ist so eine Schlagzeile vorstellbar?
Steffen Freund?
Was habe ich Steffen Freund gesagt? Was sind dann diese Synapsen? Wir kommen von Möhren. Steffen Baumgart. Wenn du Steffen Freund wärst, würdest du Trainer bei den Bayern. Steffen Baumgart ist ein... Das ist mir auch mal auf dem Feld passiert. Da habe ich zu Andi Möller Olaf Thon gesagt im Interview und der guckt mich an und ich wusste gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Und der so, Sie haben gerade einen falschen Namen gesagt. Ich so, hä, was ist für einen falschen Namen?
Also, aber ich habe Kai Pröger vorgestellt in Paderborn als
sag nicht Kai Flamme.
Als Roy Pröger.
Als Roy Pröger, okay, das ist.
Das war auch ein interessanter Lacher.
Okay, ja, das ist, glaube ich.
Man muss sagen, Kai und Roy haben es mir beide nicht übel genommen. Aber
ich hoffe, du nimmst es. Also ich weiß schon, dass mir Steffen Baumgart gegeben wird. So, Steffen Baumgart wird Trainer bei den Bayern. Ist die Schlagzeile vorstellbar?
Nein, glaube ich nicht. Nein, das ist beschäftigt. Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Deine Frau ist Bayern-Fan, die wird sich freuen vielleicht.
Ja, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Absolut. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob die Bayern gut oder schlecht sind. Aber ich glaube, das ist noch eine andere Kategorie.
Waren deine Trainer immer happy mit dir?
Nein.
Sind die immer auch vom Training gekommen und gedacht, das ist aber ein guter Junge?
Nein.
Warum nicht?
Nein, weil ich nicht genervt habe. Weil ich auch unangenehm war. Also ich konnte unangenehm sein. Also ich hatte meine Eigenschaften, das war klar. Aber ich konnte auch, ja, ich würde auch sagen, war nicht so einfach. Und ich bin Trainern auf den Sack gegangen.
Definitiv. Weil, wie? Hinterfragt?
Nee, gar nicht hinterfragt. Ich habe, wie gesagt, bei dem einen Trainernamen lassen wir mal weg. Der war eigentlich jedes zweite Mal unpünktlich. Da habe ich mit Uhr trainiert und dann kamen wir mal unpünktlich und dann fing er an, einen riesen Terz zu machen, so wie Trainer sind. Und dann habe ich dann hinmal auch vor der Mannschaft gesagt, ich sage, warte mal, du bist jeden zweiten Tag unpünktlich, was ist mit dir? Und dann gab es natürlich eine Diskussion, die natürlich auch unangenehm für alle sein kann. Oder
du kannst den Namen ruhig nennen.
Nein, alles gut. Das ist ja alles erledigt. Aber wie gesagt, es gibt ja genug Beispiele, wo ein Trainer gesagt hat, es gibt ja immer diese berühmten Listen, wer im Kader ist und wer nicht. Mhm. Und wir reden Montag drüben. Das ist ja, Wolfgang Wolf hat das Klopfen schon gehabt. Also am Gang hat er mich gehört und hat gesagt, die Diskussion führen wir jetzt und nicht erst später. Also ich glaube schon, dass ich...
Aber Wolfgang Wolf ist ja jemand, der mit dem du dann auch noch nahe gestanden hast. Und
immer noch, so heute. Heute gerade
angerufen. Er hat angerufen.
Ich habe ihn auch angerufen. Vielleicht wollte er deswegen, weiß ich nicht. Und aber ich habe ihn eben noch nicht gekriegt, aber ich kriege ihn nachher noch.
Also ich habe ihm nämlich eine WhatsApp geschrieben. Ich sagte, er wollte auch mal kurz mal so ein Feedback hören oder wir ihn anrufen können. Ich kann ja gleich mal versuchen, ihn anzurufen. Vielleicht geht er ran. Also so Wolfgang Wolf, ein sehr erfahrener Fußballer und sehr erfahrener Trainer, auch deiner. Mhm. Und ihr tauscht euch aus und du profitierst von seiner Erfahrung.
Nicht nur das, also erstmal ist Wolfgang Wolf ist ja auch dieses, ne, was ist jetzt wieder ein guter Trainer, schlechter Trainer, aber Wolle war immer Mensch und Wolle ist, glaube ich, auch dem einen oder anderen Spieler. Ich glaube nicht, dass jeder Spieler über ihn gut redet, aber Wolle war für mich immer geradeaus und mit dem, das, was Wolle ausgezeichnet hat, ist einfach, der konnte unterscheiden zwischen dem Fußballer, der vielleicht ab und zu auch mal über dem Ganzen ist, und dem Menschen. Das konnte Wolle perfekt und das kann er heute noch. Und für mich war es eben jemand auch, der das auch immer gefördert hat, dass ich Trainer werden will, der da auch immer ein Auge drauf hatte. Ich glaube auch einer der wenigen, der es mir wirklich zugetraut hat, da hinzukommen, wo ich hingekommen bin. Und der ist immer sehr ehrlich in dem, was er sagt. Also,
und pünktlich war er wahrscheinlich auch.
Pünktlich war er. Er gehörte nicht zu den Trainern, die unpünktlich sind.
Ja, das ist ja spannend, wie unterschiedlich das ist, zu wem man so einen Draht hat und zu wem nicht. Das hängt jetzt ja gar nicht mit dem anderen zusammen, kann ja auch mit einem selber zusammenhängen, aber es gibt einfach so Verbindungen, die sind schon besonders. Was war der beste Rat von Wolfgang Wolf? Kannst du dich erinnern?
Ich glaube, das Beste ist halt, dass er eben nicht mit Ratschlägen um die Ecke kommt. Der erklärt dir nicht halt, der ist eher so im Gespräch. Also
okay,
geht nicht, mach das so oder mach das so, sondern sind einfach die Gespräche. Es ist einfach die Art, wie man miteinander umgeht und wie offen man miteinander umgeht. Das heißt ja nicht, dass er mich ja nach jedem Spiel anruft und mir erklärt, was gut läuft oder nicht, sondern wir unterhalten uns einfach. Und da er ja den Job auch kennt, und zwar auch alle Facetten von dem Job, und da weiß er natürlich auch, dass es manchmal gut ist, vielleicht jetzt nicht anzurufen und einen Spruch zu bringen.
Verstehe, ja, okay.
Also ich glaube, ja, es geht darum, dass es manchmal gut ist, wenn nicht jeder immer einen Ratschlag hat.
Ja, das glaube ich auch. Ich überlege gerade, ob es gut ist, wenn alle Spieler sagen würden, das ist aber ein toller Trainer gewesen. Ich glaube wahrscheinlich eher nicht. Ich habe ein Gegenbeispiel, Ottmar Hitzfeld. Mit dem durfte ich lange arbeiten, auch als er auf der Expertenseite war. Und wenn man mit den Ex-Spielern spricht oder sprach oder sie getroffen hat, da haben alle gesagt, das war ein super Mensch und ein super Trainer. Also das war...
Aber ich glaube, dass das Menschliche immer mehr kommt. Also ich glaube, dass es für die... Ich glaube, im Umgang geht es eher darum, dass du einen vernünftigen Umgang mit den Jungs hast. Und
es geht immer um die Gruppe irgendwie. Ne? Also
ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das alle hinkriegen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mein größter Vorteil ist gar nicht jetzt der Taktikfuchs zu sein, sondern eher dann auf der Ebene Jungs zu greifen und zu bekommen. Und das sehe ich ja auch dann für mich in der Bestätigung, mit welchen Jungs ich noch Kontakt habe. Und da gibt's eine ganze Menge Jungs, die dann nicht darüber reden, wie toll wir trainiert haben oder wie toll wir irgendwelche Taktiken gemacht haben oder wie toll alle Spiele waren, sondern da geht es dann eher darum, zumindest ist immer mein Gefühl, es ging immer um die Zusammenarbeit und wie man miteinander umgegangen ist. Also das sind dann eher die Themen, die bei den Jungs hängen bleiben.
Hm. Drei- oder Viererkette?
Immer noch am liebsten die Viererkette, aber deswegen ist Fußball gehört auch die Dreierkette dazu.
Ich weiß. Also, du hast ja auch die Systeme schon gewechselt, aber es gibt Themen, die holen dann ja immer wieder ein als Trainer, wobei diese ganze Flexibilität ist am
Ende. Du kannst es ja auch da nicht richtig machen, weil da hinterher erklärt dir immer einer, da hättest du mal so. Ja, deswegen ist der eine in der Verantwortung und der andere schreibt nur drüber und ist eher weniger in der Verantwortung.
Ja, obwohl bei deinem Vorgänger, bei Bo Svensson, der hat ja immer 3-4-3 gespielt. Und da war es ja dann so am Ende, dass sie gesagt haben, okay, jetzt immer nur 3-4-3, so gewinnen wir am Ende auch nicht. Ne? Also
aber das ist
ja klar, dass er diskutiert.
Also bei mir wird diskutiert, dass die Mannschaft sich angeblich in der Dreierkette, Fünferkette wohler fühlt. Und beim anderen Kollegen habe ich gelesen, der in der Saison bei einem anderen Verein mehrmals gewechselt hat, wie flexibel er ist. Hm. Also am Ende irgendeiner schreibt, irgendeiner hat eine Idee und wir sind ja auch immer so, dass wir uns das ja auch nur in den meisten Fällen ja anhören dürfen. Wir dürfen ja gar nicht. Also wenn ich jetzt auf alles reagieren würde, dann bist du dünnhäutig und müssen wir uns das anhören und ja.
Was aber spannend ist, Horst Held hat dich ja geholt, also der hat dich auch nach Köln geholt, war dann aber leider nicht mehr da, als du dann Trainer warst und hat dich jetzt nach Berlin geholt, also zur Union. Aber ich meine, wenn ihr sprecht und sagt, pass auf, so und so sieht die Mannschaft aus, du kennst die Mannschaft natürlich, ist es, also guckst du als Trainer drauf und sagst, ist es eher eine Mannschaft für eine Dreierkette oder eher eine Mannschaft für eine Viererkette oder ist es Blödsinn?
Das ist Blödsinn. Das ist alles.
Ich höre ganz oft Argumente, aber das ist ja hier, also der Kader gibt dir eher eine Dreierkette. Also das ist
ja, mag ja sein. Das kann ja sein, dass du in der Dreierkette agierst, aber wir haben ja in der Viererkette, ich sag mal jetzt, also in der Viererkette habe ich 4-0 gegen Mainz haben wir in der Fünferkette gewonnen. Hm. So, was machen wir jetzt? Jetzt mache ich demnächst spiele ich mit 6. Also ich finde diese ganze Diskussion kommt immer von Leuten, die nicht wirklich in der Verantwortung sind, die nicht überhaupt annähernd wissen, was Jungs wirklich können und was sie nicht können. Vor allen Dingen, wer entscheidet bei einigen Jungs, dass der in der Dreierkette oder in der Fünferkette ist, der hat eine Ausbildung. Also ich habe mit 7 Jahren Fußball angefangen. Ich glaube, von den Jungs, wenn wir einige fragen, die bei mir Fußball spielen und nicht nur hier, die haben alle teilweise mit 5 und 6 Jahren Fußball angefangen, haben die mir jedes Leistungszentrum mitgemacht. Die kennen mittlerweile jede Playstation von in- und auswendig. Ich bin mir relativ sicher, dass alle, die in der Bundesliga ankommen, in der Lage sind, eine Dreierkette zu spielen und eine Viererkette zu spielen. Dann gibt es immer noch den, für den liegt die Dreierkette vielleicht ein bisschen günstiger. Das mag ja sein, aber ich habe noch nicht erlebt, dass irgendeiner seine Leistung nur über das bekommen hat. Es gibt Spezialisten, ja, Außenbahnspieler, IVs, es gibt den Sechser, es gibt den Achter. Ja, ist der Achter jetzt ein Sechser, ist der Neuner jetzt eine falsche Neun oder eine gerade Neun und weiß ich was alles. Also das finde ich alles, das können gerne alle Leute gerne, deswegen füllen wir ja damit auch
gut, dass es einen Torwart gibt, ja. Spielt halt,
ja, obwohl auch
er ist da, Spieleröffnung.
Ich wollte gerade sagen, gibt es die Diskussion. Ja, ja. Der eine erklärt dir, denn du musst den Ball mal länger schlagen und der andere erklärt dir, den Spieler von hinten raus. Also deswegen, also nochmal, das Gute ist ja wirklich, und da fühle ich mich ja wohl, ich darf derjenige sein, der entscheidet und die anderen sitzen halt nur auf der Reservebank und schreiben darüber und das ist der große Unterschied.
Ja, ich sitze auch auf der Reservebank sozusagen.
Ich möchte hier nicht zu nahe treten, aber am Ende musst du mit dem arbeiten, was wir dir geben.
Ja, also es ist ja nun mal so. Ich habe auch keine Bundesliga gespielt, also von daher stelle ich ja nur Fragen glücklicherweise und habe einen an meiner Seite ab und zu, wenn ich keinen Podcast mache. Der den Leuten auch erklärt, wie Fußball funktioniert.
Ja, aber der kann es ja auch, weil der es ja wirklich auf Allniveau gemacht hat. Also das muss man ja wirklich sagen. Also das ist ja, das kommt ja noch dazu, das ist ja wirklich, der hat wirklich Trainer gemacht, der hat wirklich Spieler gemacht, der war einer der besten Spieler, die wir, glaube ich, je hatten. Also dass der über Fußball reden darf und das auch dann auch wie soll man sagen, auch erklären kann. Also das ist ja noch eine andere Geschichte. Mir geht es ja auch nicht um Jungs, die den Job auch gemacht haben und dann muss man sagen, halt auch wirklich erfolgreich gemacht haben. Das, mir geht es eher um die, die leider uns erklären, dass sie Ahnung haben, es dann aber trotzdem nicht.
Hast du ein Beispiel?
Nein, wir lassen Namen weg, alles gut.
Schaust du Fußballspiele noch mit Kommentar?
Nein.
Warum nicht?
Weil mich das stört, weil mich das ärgert, weil oft, wie das letzte Spiel, was ich gehört habe, also ich gucke natürlich Fußballspiele, also dann auch mit Kommentar, beim Sieg sind sie international, wir haben verloren und sie haben ihre komplette DNA verloren, ach, innerhalb von 5 Minuten. Mhm. Und da bin ich dann zu sehr dann halt auch Fußballer, denn ich sage, boah, nee, diese Meinungsschwankung ist ja nicht nur schwarz-weiß, sondern das geht ja von du bist der Beste bis zum du kannst gar nicht. Und das wird mir einfach zu viel. Und dann ist es einfach so, dass ich dann eher Fußballspiele auch ganz weglasse und dann eher mich anderweitig informiere. Mhm.
Was ist deine beste Informationsquelle? Deine Scouts, die die anderen Spiele schauen oder guckst dann lieber selber nochmal oder?
Nee, das kommt, also im Trainerteam bist du ja so aufgestellt, dass du darüber eigentlich alles, also erstmal bekommst du alles, aber mittlerweile sollte man schon wissen, wer ist der nächste Gegner, was kommt auf einen zu. Viele Spieler kennt man über einen langen Zeitraum, kennt Stärken, kennt Schwächen. Das ist ja wie bei uns auch. Also ich glaube, die Informationen liegen dann eher vielleicht in Kleinigkeiten.
Familiär würde ich gerne noch kurz erklären und sagen, was du natürlich auch schon oft erzählt hast, Papa und Opa waren Handballer und du bist so Typ Kreisläufer, kann man das sagen?
Ja, ich glaube von dadurch, dass ich mit links, ich hätte auch außen spielen können, ich glaube.
Ich dachte eher so.
Außen auf
wie,
der.
Wie gut warst du denn als Kicker? Also wir wissen, wo du gespielt hast, hast hier eine sehr gute Torquote bei Union, so jedes dritte Tor ein Treffer. Jedes dritte Spiel ein Tortreffer. Also er hat hier bei Union gespielt und hat jedes dritte Spiel getroffen, der Steffen Baumgart. So, jetzt habe ich es aber. Warst du ein guter Kicker?
Nur am Ende muss ich sagen, habe ich ja, also das ist ja die Interpretation, ne? Der eine sagt, du warst kein guter Techniker, der andere sagt, du warst das nicht oder weiß ich was. Und ich sage, naja, Leute, mit dem, was ich alles nicht kann, habe ich Bundesliga gespielt. Mhm. Und bin in der zweiten und ersten Liga, weil das war dann wirklich auch das höchste der Gefühle, ja, das muss man sagen, habe ich 14 Jahre mich irgendwo gehalten. Nicht immer als Stammspieler, aber ich war immer irgendwo dabei. Und für mich ist das ein Erfolg. Und für mich zeigt das auch, dass ich doch vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen konnte als viele, die es nicht erreicht hatten, die aber mehr Talent hatten, viel mehr konnten und weiß ich was alles. Da stellt sich immer die Frage, warum war ich da und sie nicht?
Hattest du was Filigranes?
Nein. Nicht mal annähernd.
Warum nicht?
Weil es so war. Ich konnte gerade auslaufen, übertrieben gesagt, habe eine gute Athletik gehabt weil war auch zu dem Zeitpunkt immer ein bisschen schneller als alle anderen.
Wenn es damals schon rosa Schürchen gegeben hätte, hättest du sie angezogen?
Nein.
Immer noch schwarz-weiß?
Immer noch schwarz-weiß. Ich habe einmal weiße Schuhe angehabt und kam mir deplatziert vor.
Guck an. In welchem Spiel?
Nee, das war ein Testspiel.
Ein Testspiel.
Das war ein Testspiel, da gab es dann wirklich die ersten weißen Schuhe und da habe ich eine Idee gehabt. Jo, lassen wir.
Was macht denn diese ganze Social-Media-Geschichte mit dir? Du bekommst ja auch mit, du machst es ja selber auch, so ein bisschen. Machst du das selber oder?
Nein, das macht meine Tochter.
Okay, weil da ist ja auch mal ein Zigarrenfoto drin, habe ich gesehen, oder zum Hochzeitstag oder im Urlaub. Ist das so ein bisschen Widerspruch zu dem, was du gesagt hast, mit der Öffentlichkeit, mit dem oder nicht? Passt das da rein?
Ich habe nicht gesagt, dass ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehe, nur ich halte mich bei gewissen Sachen raus. Aber ich bin ja nicht aus der Öffentlichkeit raus, das stimmt ja nicht. Und wer jetzt das genau beobachtet, ich weiß gar nicht, wie viele Beiträge gibt es da in der Woche ein, wenn überhaupt?
Ja, aber also, 110.000 Follower ist ja auch was, ne? Also. Dann,
ja, aber mein Glück ist ja halt, die sind von alleine gekommen. Ne? Ja, ja. Das ist ja das gute Glück. Also ich musste mir keinen kaufen. Ne? Also die sind wirklich alle nach und nach gekommen und auch ganz stetig. Und vielleicht ist der ein oder andere auch wieder gegangen. Aber und das ja, scheinen ja auch Leute zu sein, die nicht jeden Tag von mir was sehen wollen. Das muss man ja auch mal sagen.
Absolut, weil du ja aber auch sagst, ne, also ein bisschen weniger rosa Schüchen und ein bisschen weniger Rap und ein bisschen weniger Frisur und mehr Kollektiv. Also weg von Social Media, ein bisschen mehr hin Richtung
Fußball. Ja, aber ich bin ja, also nochmal, das ist ja, ich weiß nicht, ob das ein Widerspruch ist, weil das, was du da drauf siehst, ist ja, so wie du sagst, also dann rauche ich im Urlaub eine Zigarre oder bring mal ein Foto aus Australien, was ich dann vielleicht auch gebracht habe, nachdem ich dann beurlaubt wurde, um zu zeigen, na Leute, vielleicht geht's mir doch nicht so schlecht. Also
Steffen Baumgart in Lamborghini, das
würde. Nee, das wird nicht funktionieren. Nee. Ich glaube, das ist nicht der Typ für ein Lamborghini. Das war noch nie mein Auto.
Vor wem hast du den größten Respekt?
Ich glaube, es gibt ganz viele. Ich glaube, viele, die es wirklich schaffen, in den Situationen, in denen wir sind, wirklich bei sich zu bleiben, klar zu bleiben, die ihren Job es schaffen, ihn immer zu lieben, weil es gar nicht so einfach. Ja, und am meisten vor denen, die immer wieder aufstehen. Also die sich nicht von, wie soll ich sagen, von also wir haben ja auch viele, nicht, das hat gar nichts mit Fußball zu tun, sondern wir haben ja ganz viele.
Ist auch weg vom Fußball die Frage eigentlich.
Ja, deswegen. Also ich respektiere Menschen, die sich eben, die ihren eigenen Weg gehen und den sehr, nicht nur konsequent, sondern die auch halt wissen, und das sind ja die meisten, die erfolgreich sind, gehen nicht gerade durch die Tür, sondern die müssen ein paar Hürden schaffen, die müssen was, wie soll man sagen, was wirklich haben, um wirklich Erfolg zu haben. Also die Erfolgsmenschen, die für mich sind, die sind nicht oben und bleiben oben, sondern die haben sich was erarbeitet durch Wellen, die haben nicht immer gute Zeiten gehabt, die haben gelernt, mit den guten Zeiten wie mit den nicht so guten Zeiten umzugehen. Und ich glaube, solche Menschen, die dann dranbleiben, die klar bleiben, die verdienen in jeder Form Respekt.
Mhm. Also wenn du sagst, wenn der Weg nicht immer geradeaus geht, die immer wieder zurückgefunden haben, ist der Respekt etwas größer als von denen, die bisschen mehr mitbekommen haben, schon von den Voraussetzungen, kann man das so nicht sagen?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also es gibt ganz viele Leute, die mit ihrem, wie sagt man immer, Talent oder mit dem, was sie erreicht haben, dafür auch viel getan haben, Erfolg zu haben. Also nochmal, also ich glaube, wir sehen das gerade auch immer, also wenn es nur Talent ist, reicht's nicht. Du musst halt auch dran arbeiten, du musst an dich arbeiten, du musst bei dir bleiben, du musst halt vielleicht auch mal Hürden nicht umschiffen, sondern drüber. Du musst da vielleicht auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Also da gibt's ganz, ganz viele Facetten. Aber ich glaube, dass wir haben ja vorhin von den beiden Jungs gesprochen, Musiala und von Florian Wirtz. Die haben gearbeitet an dem, was sie können. Die haben das nicht, hat nicht irgendeiner gesagt, hier ist das in eine Wiege gelegt, mach mal einfach. Sondern das, was die jetzt gerade machen, das ist das Beste, was du zeigen kannst. Aber das ist auch harte Arbeit. Das ist nicht einfach, ich schnipp's mal mit dem Finger. Die haben vielleicht mehr Talent gehabt. Aber jetzt sind sie keine talentierten Spieler mehr. Jetzt sind sie gestandene Bundesligaspieler. Jedes Wochenende bei ihnen, sogar alle drei Tage, wird verlangt, dass sie auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Und das tun sie auch in den meisten Fällen, weil sie was Außergewöhnliches können. Aber das hat schon was mit Arbeit zu tun. Und da muss ich sagen, wenn du davor keinen Respekt hast, also dann weiß ich nicht. Da gibt's ja auch viele andere. Toni Groß ist für mich das beste Beispiel. Was musste der sich alles anhören, was er angeblich nicht kann? Und was ist er? Ist der Spieler immer noch in Spanien, der die meisten vertikalen Pässe gespielt hat und nicht Querpässe, und die ganzen Quatschköpfe haben irgendeinen Scheiß erzählt. Und ich bin mir relativ sicher, dass Madrid heute noch froh wäre, diesen außergewöhnlichen Spieler bei sich in der Runde zu haben, der vielleicht mal in den ein oder anderen Situationen die Ruhe bewahrt und klasse aufspielt und dann vielleicht mal diesen ganz einfachen Ball spielt, der nicht so einfach ist, wie er scheint, sondern genau der richtige Ball ist. Also ich finde, da gibt's ganz, ganz viele Beispiele für viel Respekt.
Querpass Toni war die Schlagzeile.
Ja, von irgendeinem Idioten, der keine Ahnung hat, da könnte ich heute noch kotzen, wenn ich ehrlich bin, weil das widerspiegelt ja dem, was ist, wenn wir bedenken, ist einer der erfolgreichsten Fußballer in Deutschland, die wir je hatten. Ist das schon mal jemandem aufgefallen? Aber nein, der muss sich so einen Scheiß anhören.
Ich weiß gar nicht, wie ich den Satz jetzt am besten formuliere, Steffen. Also jeder versucht ja, seine Arbeit zu machen.
Ja, das ist gut.
Und die einen müssen eine Schlagzeile machen, ne, die funktioniert. Und die anderen müssen am Wochenende Punkte holen. Aber beide machen sie irgendwie das Gleiche. Ich weiß, dass es manchmal da ein Delta gibt, was nicht so gut zusammenpasst. Aber manchmal passt es ja auch ein bisschen besser zusammen. Wenn Musiala jetzt vielleicht 25 Millionen im Jahr verdient, ist das okay oder ist das eine Dimension, wo man sagt, wo man irgendwann aussteigt, oder ist es halt so?
Nein, das gehört dazu. Das sind die Jungs, das ist wie mit einem Schauspieler. Ein Schauspieler macht den Film zum Erfolg oder nicht zum Erfolg. Also soll er daran beteiligt sein. Und Musiala, genauso wie Wirtz und wie sie alle heißen, machen diese Bundesliga zu einem erfolgreichen Produkt. Und dann, finde ich, sollten sie davon auch profitieren.
Würdest du mit Musiala gerne mal die Mütze tauschen eigentlich? Du hast ja einmal mit Manuel Neuer getauscht oder mit, guck mal, was ich hier gefunden habe. Das ist nur der Föhn, ne?
Das ist nur der Föhn, und das war, wie gesagt, da war ich jung und brauchte das Geld. Das ist aber aus dem Hansa-Aufstiegsbuch.
Das ist, ich finde das.
Da ging es aber eher um den Kragen, Leute. Das ging da.
Ja, Sticker, ja, das sowieso. Ja, aber ich finde, das könnte auch so ein bisschen Jason Bourne sein. So die.
Ich habe es versucht, aber sie haben ihn dann trotzdem aneingenommen.
Ich finde das gut. Mir gefällt das.
Ja, also ja.
Dieser strenge Blick. Ja? Ja, bist du ein strenger Trainer, strenger Papa? Erst das eine, dann das andere?
Nee, glaube ich nicht. Also das müssen ja andere bewerten, aber was heißt streng? Ich glaube, dass ich sehr offen, sehr klar bin. Ich glaube, dass meine Kinder mich komplett im Griff haben. Also da würde ich eher sagen, dass sie mich im Griff haben, gerade meine Mädels.
Wie äußert sich das?
Oh, Wie äußert sich das? Ich sag mal, selbst wenn ich den Anschein hege, sauer zu sein, lachen sich eigentlich eher oder wissen eigentlich, er liebt uns. Also das ist einfach so. Und deswegen, ich glaube auch, selbst wenn ich versuchen wollte, streng zu sein, das täuscht. Deswegen, man darf sich dann von dem, was man draußen manchmal sieht, auch von den Emotionen, und ich bin ja oft jemand, der dann gerne dargestellt wird als jemand, der immer schreit, man darf ja schon von ausgehen, dass wir zu Hause sehr ruhiges, sehr ruhig miteinander umgehen und ich auch nicht jede Minute irgendjemanden anschreie.
Aber das ist doch herrlich, finde ich. Wenn einen die Töchter, ich habe zwei Töchter auch, also die, bei mir ist es ähnlich. Sie nehmen mich wahr, und manchmal ernst, sozusagen.
Natürlich nehmen sie einen ernst, das ist richtig, aber wie soll man sagen, also bei Kindern, wie gesagt, ich freue mich auf die Fehler, die ich dann vielleicht bei den Enkeln machen kann.
Ah, okay, ja. Dann, ich finde, das ist Family ist eine super Grundlage, wenn das, das ist.
Aber es gibt doch nichts Schöneres, wenn deine Kinder zu dir nach Hause kommen und dich, auch wenn sie jetzt älter sind, immer noch so umarmen und immer noch mehr. Und das ist doch, also dann kannst du nicht alles falsch gemacht haben.
Ich 1000%ig auf deiner Seite.
Ich glaube, dass wir uns alle einig sind, das ist nicht überall so.
Das auch, und ich finde die Balance halt so entscheidend auch, ne? Das ist ja das, wenn das eine, also wie willst du woanders vernünftig arbeiten, wenn das andere nicht.
Aber ich muss trotzdem nochmal erwähnen, ich habe auch einen Sohn, ne?
Das weiß ich, ja. Zum HSV, hast du da noch gute Beziehungen zur Presse?
Nö, aber das ist auch, da habe ich ja schon keine gute Beziehung gehabt, als ich da war. Aber das gehört halt auch dazu. Also ich glaube, dass ich bisher bei jeder Station mit allen vernünftig umgegangen bin und da hat es aus meiner Sicht halt nicht funktioniert. Und wie gesagt.
Was ist der Fehler, aus dem du am meisten gelernt hast, vielleicht?
Nee, ich sehe das nicht als Fehler.
Nein, ich meine gar nicht den HSV, sondern.
Nee, überhaupt. Also ich weiß, aber ja? ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig, weil, also wer bewertet, was ein Fehler ist? Also die einen sagen dann, das war dann falsch, dahin zu gehen, die nächsten sagen, hättest das so gemacht oder weiß ich was. Das finde ich nicht. In dem Moment habe ich aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung getroffen. Es gab immer einen Verein, wo ich immer arbeiten wollte. Das war mein größter Wunsch. Und das war der HSV und das ist auch so. Und wenn einer der Meinung ist, er kann das gerne anders sehen. Ich bin seit 1980 Fan dieses Vereins. Das war mein Kindheitsverein und da wollte ich immer arbeiten, das durfte ich. Und so nehme ich das auch. Und ich habe ganz, ganz viele Leute in Hamburg kennengelernt, in den Verein, um den Verein. Das war auch heute noch Kontakt, das ist mehr als in Ordnung. Wir haben gut gearbeitet, wir haben sehr sachlich miteinander, ja, wir haben klar miteinander gearbeitet. Es war auch nicht der Verein, es ist nicht der Stadt, sondern es waren einfach Dinge, die wo ich gesagt habe, die haben mich verändert. Das ist einfach so. Aber ich finde, auch das gehört zu einer Entwicklung dazu, dass es nicht einfach. Ja, die einen nehmen dich mal so auf und die anderen mal so. Und deswegen.
Welche Dinge waren das?
Interpretation, Sachen, die, wie soll ich sagen, beste Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich bin aus Köln gegangen und dann hat Christian Keller was gesagt, was aus meiner Sicht komplett richtig war. Er hat gesagt, wir müssen jetzt noch mehr auf den Nachwuchs bauen. Das ist eine ganz normale Aussage, weil der FC Köln nicht in der Lage war, irgendwelche Leute zu holen. Also ist die Aussage, wir müssen jetzt noch mehr auf unseren guten Nachwuchs bauen.
Ja, du hast ja auch viele verloren schon, ne? Also mit Skiri.
Nochmal, aber es ist jetzt egal. Aber das war mit dem Kass-Urteil, was Köln dann betroffen hat, eine Aussage, die für mich normal war. Die Interpretation in Hamburg war, dass es Irritationen gab, dass der Trainer schon damals nicht auf die Jugend gesetzt hat. Wenn man dann aber weiß, dass ich in 2,5 Jahren Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, also 7 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu Bundesligaspielern gemacht habe. Die mussten also bei mir trainieren, um dann wirklich in der Bundesliga aufzulaufen, ob es ein Damien Downs ist.
Guter Spieler.
Ja, merkt man jetzt gerade auch in der Entwicklung, ja. Da gab es dann den einen oder anderen, der dann mit der Person Steffen Baumgart eins seiner ersten Spiele hatte. Vielleicht hat er danach auch gar nicht mehr gespielt, aber das zeigt dann aber auch, dass wenn das von der Anzahl so ist, dass dann doch vielleicht die Jugend mit berücksichtigt wurde. Wenn du Spieler aus der Regionalliga, Chris Führig, Luca Kilian, Daniel Husen Basic, die wir aus der Regionalliga geholt haben, die auch zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen 20, 21 waren, wenn überhaupt. Ja, die haben dann alle über den Weg, Paderborn, ja, Steffen Baumgart als Trainer, haben die den Weg dann vielleicht auch in die Bundesliga geschafft, ob es in die erste und zweite ist. Und dann interpretieren Leute, und das auch bewusst, oder sie sind halt schlecht in dem, was sie machen, indem sie einfach nur schreiben, irgendwas rein. Dann denke ich, ja Leute, also jetzt ist die Frage, ist das bewusst? Einfach, jetzt kommst du, weil wir eine Schlagzeile brauchen? Und da denke ich, ja, wenn das eure Arbeit ist, dann ist doch auch klar, dass der auf der anderen Seite steht, eben halt auch dann versucht, die Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren und zu sagen, na Leute, wenn es dann ist, also wenn der Der Stürmer, der nicht trifft, das passiert ja, nicht trifft, weil der Trainer da ist. Na, dann denkst du, Alter, was mit euch? Wenn ein Trainer aus meiner Sicht, der, sag mal, gewisse Qualitäten hat, was auch den Umgang mit einer Mannschaft geht, angeblich nach 14 Tagen eine Mannschaft verloren hat, dann ist doch auch klar, dass da keine Zusammenarbeit auf lange Sicht ins Positive gehen kann. Und dann kannst du das zwar weglächeln, kannst auch immer sehr offen sein und deine Runden machen, aber dass da eine Zusammenarbeit nicht ganz so einfach ist, das ist doch klar. Und dann muss man aber auch ganz deutlich sagen, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das ist allen anderen Trainern vorher auch passiert. Also das hat nichts mit meiner Person zu tun. Also ich könnte jetzt gerne sagen, es lag jetzt an der Zusammenarbeit mit mir als Person, aber ich kann ganz viele Beispiele nennen, die auch ähnliche Probleme hatten mit den Interpretationen, die da geleistet sind. Und deswegen war das für mich einfach auch die erste Station, wo ich einfach sage, okay,
c'est la vie. Kannst du das schnell abhaken? Oder
da ich ja immer noch drüber rede, würde ich sagen, bin ich, wie sagt man immer, ich bin nicht nachtragend, aber ich kann nicht vergessen.
Ja.
So würde ich es gerne interpretieren. Und trotzdem habe ich viele deiner Kollegen, ob es in Köln ist, ob es in Paderborn ist, zu immer noch einen sehr, sehr guten Draht und funktioniert auch anders.
Ja, Köln war ja besonders, ne?
Köln war besonders, ja.
Also bis ins internationale Geschäft, ganze Stadt mitgenommen mit Fußball. Also ich lebe ja da direkt neben dem Stadion und ich kann beurteilen, was das ausgelöst hat. Was ist das so für eine Zeit für dich dann? Also eine, die man immer im Herzen behält, weil es so toll funktioniert hat?
Da hat sich einfach was entwickelt. Also das ist ja das, wo ich dann immer denke, also nochmal, deswegen habe ich gesagt, als ich hier damals angekommen bin, war das für mich ein normaler Verein. Und in den 2 Jahren hat sich was entwickelt. In dem, dass du hier 20 Jahre lebst, hat sich was entwickelt. Den Weg nach Paderborn zu gehen, also nochmal, also nicht falsch verstehen, ich komme aus Berlin, gehe nach Paderborn. Also da spielt Paderborn keine Rolle. Aber nach 4 Jahren, wie das angefangen hat, die Arbeit mit Kröschi, dann
bei McDonald's
in Halle getroffen. Ja. Da haben wir nicht über einen Vertrag gesprochen, sondern haben uns nur kennengelernt. Das ist immer ganz wichtig.
Okay.
Und das ist auch so. Und dann diesen Weg in die Bundesliga, dann wieder abzusteigen, dann nach 4 Jahren zu sagen, ich gehe einen neuen Weg, dass da was, also da, also wenn da nichts bleibt, also dann glaube ich, bist du, also dann bin ich wirklich ein eiskalter Hund. Und dann nach Köln zu gehen, wo jeder natürlich auch Köln vorher kennt, von der Geschichte her. Und dann wirklich was zu machen mit einer Mannschaft, die wirklich aus meiner Sicht toll war, die halt trotzdem in der Relegation war. Und als ich angekommen bin, waren die Jungs alle offen. Haben ja nicht alle gesagt, jetzt kommt ein neuer Trainer, jetzt machen wir mal die Arme auf, sondern die wurden dann offen für das, was wir gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Spieler, die 3 Jahre, ich sag mal, Toni Modest hat 3 Jahre keine Rolle gespielt. Ja, da wurde mehr drüber geschrieben, als wirklich Leistung war. Dann bringt er mit einmal eine außergewöhnliche Leistung in dem Jahr und hat gezeigt, was er wirklich kann. Und das Gleiche gilt für Salih Özcan, das Gleiche gilt für Jonas Hector. Also, dass das, was mit dir bleibt und das auch auf ewig was ist, also das sollten die Leute, also ich glaube, das muss ich keinem erklären, der wirklich ein bisschen dabei ist. Und das wird auch ewig so bleiben.
Stimmt diese Geschichte mit Toni Modest, der sich am Anfang, als du kamst, relativ häufig hat massieren und behandeln lassen, dass du ihm irgendwann gesagt hast, draußen trainieren besser als drinnen behandeln lassen?
Naja, also die ersten 7 Tage, man muss sagen, er hatte dann Leisten-OP. Also das muss man ein bisschen differenzieren, also ganz so lustig. Und er lag dann immer da und hat immer Schmerzen gehabt. Und dann bin ich halt irgendwann mal zu Toni hin und habe gesagt, wie alt du bist. Und dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war 30, 31, nicht falsch. Und dann sagt er, ja. Dann habe ich gesagt, du, also sei mir nicht böse, wenn du in dem Alter als Fußballer keine Schmerzen hast, hast du was falsch gemacht vorher. Also jetzt bewegt man deinen Hintern raus und dann gucken wir mal, dass wir das langsam gesteigert kriegen. Und dann muss man aber auch sagen, hat er, glaube ich, auch relativ schnell gemerkt, dass über das, wie wir spielen, einfach auch Erfolg kommen kann. Und da war er ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil irgendeiner muss ja die Dinger. Und wie schwer das ist, das Runde ins Eckige zu kriegen, haben wir alles gesehen. Und deswegen war das ja auch für uns enorm wichtig, dass er dann halt auch für sich erkannt hat, dass vielleicht ein bisschen mehr geht, als nur auf der Massagebank liegen. Und dann muss man aber auch sagen, hat er aus meiner Sicht sehr, sehr gut gearbeitet und hat viel dafür getan. Also, und dann wurden auch die Schmerzen komischerweise weniger. Warum auch immer.
Wahrscheinlich mit jedem Tor wurde der Schmerz etwas weniger oder er hat viele, viele gemacht. Wenn du keinen Sport gemacht hättest, hast du gesagt, wäre es wahrscheinlich wild geworden.
Ja.
Was meinst du da?
Oh, ich hätte nicht gewusst, was ich genau mache. Also für mich war der Sport immer eine Gradlinigkeit, immer eine Prägung. Also ich wusste immer, was ich im Sport wollte.
Struktur,
Disziplin, auch mal keine Disziplin, aber ich wusste immer, es war immer zielgerichtet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne den Sport diese Zielrichtung gehabt hätte. Deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, was ich ohne, und deswegen bin ich dem Fußball, dem Sport ja auch sehr dankbar, was ich da wirklich aus meinem Leben hätte gemacht, machen können. Also ich glaube, gibt ja immer die eine interessante Werbung. Viele Abzweige hätten mir irgendwo hingeführt. Bin mir relativ sicher, dass ich froh bin, dass ich die richtige Abzweigung genommen habe.
Du hast ja viel gemacht, also auch Ausbildung, du hast auch als Otto-Verkäufer mal gearbeitet, du hast als Schuhverkäufer dann auch mal ausgeholfen. Du warst dann auch als Sicherheitsmann, also musst mir kurz helfen, wie es hieß, als du die Bahnhöfe mitkontrolliert hast und
das ist ein bisschen anders, das war ja mit der Wende.
Ja, genau.
Wir hatten ja damals eine Bahnpolizei und dann war ich ja bei der Polizei, weil ich bei Dynamo gespielt habe. Bei uns gab es ja keinen Profifußball in dem Sinne, sondern wir waren ja Betrieben angeschlossen. Mhm. Und ich war einfach bei der Polizei und dann sind alle, die damals Fußball gespielt haben, sind dann auf Abteilungen aufgeteilt worden erstmal, weil keiner wusste ja mit uns was anzufangen. Wir haben Fußball gespielt, waren wir aber bei der Polizei. Und da war ich aber auch sehr jung, da war ich, ich glaube, 19. Das war dann auch wirklich nur ein kurzer Übergang.
Ja, aber du hast ja auch Spiele dann beschützen müssen, Fußballspiele.
Dann wurde die Bereitschaftspolizei in Schwerin gegründet,
genau,
nach der Wende. Und da war ich einer der Ersten, die in die Kaserne mit eingelaufen sind.
Und hast dich auch mal mit Hausbesetzern auseinandersetzen müssen, weil du sagst, du warst sehr jung. Also wenn du das jetzt nochmal vor Augen hast, rein theoretisch. Also politisch ist es, am Sonntag ist Wahl, ne? Also dass alle wählen, bitte nochmal ausdrücklich, sei nochmal ausdrücklich unterstrichen. Diese Ungerechtigkeit, hast du das damals schon gespürt und gefühlt oder siehst du es heute anders? Oder?
Nein, das war einfach nochmal, das war, also was heißt die Ungerechtigkeit? Also
die Ungleichheit.
Ja, aber die Ungleichheit ist ja gewachsen und dann muss man aber auch sagen, also ich bin in der DDR aufgewachsen und die Wende kam 89. Da war ich sehr jung. Da war das für mich, wie soll ich sagen, im ersten Moment war eine Welt, die ich kannte, ist weg. So. Aber wenn ich mal sehe, was sich alles entwickelt hat und was aus Deutschland geworden ist, dann ist mir das einfach alles zu, wie soll ich sagen, das ist mir alles zu negativ. Da wird zu viel, wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Auch der Umgang mit der Vergangenheit ist nicht so, wie sie vielleicht sein sollte aus der Sicht der ehemaligen DDR, genauso wie aus der Sicht der BRD. Also nochmal, aber trotzdem muss man sagen, wir haben doch was erreicht. Also wir sind immer noch eine der Wirtschaftsmächte und reden uns gerade ein, als wenn hier alles, also sag mal, als wenn wir nichts mehr zu essen haben. Ja, also ich finde auch, wir sollten schon gucken, dass wir weiter ein offenes Land bleiben, dass wir klar in dem bleiben, was wir wollen. Und vielleicht müssen wir auch Sachen anpassen, das mag ja alles sein, aber ich glaube, wir stellen uns aus meiner Sicht im Moment zu sehr unter dem Scheffel, weil ich bin mir relativ sicher, dass der Blick von innen auf uns selbst schwieriger ist als der oft von außen. Also ich bin mir relativ sicher, dass von außen oft anders drauf geguckt wird.
Wir haben das mit verschiedenen Gästen schon angerissen und besprochen. Steffen, das ist interessant, weil am Ende sind wir immer zu dem Schluss gekommen, dass viele in Deutschland oder diese Pauschalität, wir Deutschen, wie auch immer, ist jetzt ein blödes Klischee, aber dass wir das Schöne nicht so sehen wollen können.
Ja, finde ich. Also ich finde, wir haben viel, viel, viel erreicht. Also in den, muss ich mal rechnen, 34 Jahre, in dem ich in dem Land leben darf, finde ich, hat sich ganz viel zum Positiven entwickelt und wir haben es geschafft, eine ganze Zeit ganz von viel Arbeitslosigkeit in eine prozentual sehr wenige Arbeitslosigkeit zu gehen. Wir haben, glaube ich, in den letzten 30 Jahren haben wir fast jedes Jahr ein Wachstum gehabt in allem und ich glaube, dass wir uns im Moment selbst viele Beine stellen. Wenn ich das mal so sagen darf, eher Leute erzählen lassen, die eben nicht in der, wie soll ich sagen, wir haben zu viele Menschen wie im Fußball, die keine Ahnung haben, aber uns erklären wollen, was dann wichtig ist. Und so haben wir es, glaube ich, überall. Und wenn wir auf die hören, dann kriegen wir alle ein Problem.
Mhm. Diskutiert ihr zu Hause über Politik?
Ja, aber wir diskutieren nicht über Politik, weil wir sehr ähnlich in der Politik sind. Also in den Gedanken. Also wir sind schon sehr, sehr offen in dem, was wir wollen, wie wir denken. Wir sind da aus meiner Sicht, wie sagt man, wenn ich jetzt liberal sage, nicht, dass irgendeiner auf eine falsche Idee kommt, aber ich glaube schon, dass wir eher das Positive als das Negative sehen.
Ja, das ist bei uns auch so, aber wenn ich jetzt mit meinen Töchtern rede, mit der Wahl, ne, was willst du denn, was glaubst du, also da entstehen schon spannende Diskussionen, weil es ja, ich glaube, vielen so geht, dass sie nicht so genau wissen, in welche Richtung könnte ihr Kreuz denn jetzt dieses Land rücken lassen. Ne? Also jetzt nicht das eine Kreuz, aber
nein, alles gut. Dann ja
40 Millionen plus X, ja.
Ja, aber trotzdem ist ja dieses eine Kreuz ist dann schon mal ein Kreuz.
Total.
Zumindest kannst du sagen, ob du es dann richtig gemacht hast oder falsch, wirst du für dich entscheiden, aber du hast was gemacht. Das ist mir lieber als, als gar nichts zu machen und dann sich hinzustellen und zu sagen, naja, dann dann meine Stimme ist nicht entscheidend, ja, wenn alle so denken. Und in der, nochmal, da bleibe ich ja auch dabei, also wenn wir eine Demokratie haben, und eine Demokratie hat dann vielleicht auch mehr, wie soll man sagen, mehr Diskussionsbedarf als eine Diktatur. Eine Diktatur geht gerade durch, da wird gesagt, was du zu tun hast. Das gab's. So, damit waren die Leute nicht zufrieden. Jetzt hast du eine Demokratie, da funktioniert auch nicht alles und vielleicht wird auch zu viel gequatscht manchmal. Meistens von den falschen Leuten, die nicht in der Verantwortung sind. Und dann kannst du ja nicht mit einmal sagen, dass das jetzt auch nicht das Richtige ist. Also wir sehen ja gerade, wie die Welt sich aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, glaube ich, nicht nur ich, sondern sehr, sehr wandelt, indem wieder das, es geht ja dann wieder eher ums Ich, meine, die, wie man sagt,
America First zum Beispiel.
Ja, das, ich weiß das gar nicht, das ist ja auch, also da weiß ich gar nicht, ob es Amerika ist oder mein Portemonnaie. Also das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Um was geht's eigentlich da? Geht's dann um den, wie soll ich sagen, um den eigenen Profit, dass ich dann anstatt 3 Milliarden 4 Milliarden habe oder um was geht's da? Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ich finde, wir sollten schon immer eine Offenheit haben und die habe ich in der Demokratie. Und eine Demokratie zeichnet sich auch aus, dass du halt auch mit schwierigen Situationen fertig wirst. Du wirst halt nur nicht fertig, wenn alle, sag mal, aufhören, darüber zu diskutieren oder dann die richtigen Wege zu finden. Aber der richtige Weg ist auf meiner Sicht immer, dass du dran bleibst und redest und machst und nicht einfach, wie soll man sagen, bestimmst. Ja, auch das gehört dazu. Und auch übrigens, in jeder Familie, die funktioniert, gehst du offen mit Sachen um und nicht einer entsteht immer und sagt, ich entscheide. Sondern das funktioniert eigentlich auch am besten, wenn alle ein bisschen mitmachen.
Ja, vor allem Austausch. Ne? Kritik muss man aushalten und das ist ja das Größte, was die Demokratie hat, dass Kritik gestattet, gewünscht und auch ausgehalten wird. Christian Streich und Urs Fischer, wenn ich das weiß, sind zwei Trainer, wo du sagst, okay, das sind eigentlich die Besten oder mit die Besten?
Ich finde, sie haben viel erreicht. Und Urs sind ja jetzt auch keine, wie soll man sagen, keine Zauberkünstler.
Also Urs Fischer war ja hier, ne?
Ja. Ich glaube einfach, dass das auch als, also zumindest habe ich das Gefühl hab mit ihnen, also ich glaube, da redet auch jeder anders drüber, aber ich habe zu beiden sehr, sehr guten Draht gehabt, konnte mich immer gut unterhalten mit ihm, aber da gibt es viele Kollegen. Was für mich immer wichtig ist halt, dass du offen bist und dass du
ja, weil ich
den Unterschied zwischen 90 Minuten und danach gibt.
Ja, ja, aber das ist ja, aber deswegen sage ich, weil wir gerade diese Diskussion hatten mit Christian Streich und das habe ich mit Christian Arbeit auch vorher kurz besprochen oder als wir uns unterhalten haben. Also du möchtest natürlich viel über Fußball sprechen, aber wenn jetzt auch gerade, das ist ja bei Union auch so gewünscht, wenn du jetzt eine Pressekonferenz habt, dass es natürlich eher um Fußball geht. Aber es spielen natürlich auch oft große gesellschaftliche Themen eine Rolle, wo ihr gefragt werdet, wie seht ihr das? Also Christian Streich lässt sich dann auch politisch ein oder ein Julian Nagelsmann oder ein Jürgen Klopp. Findest du das okay oder findest du das nicht angemessen? Oder weil ihr eben Personen seid, die im öffentlichen Leben stehen, wo viele zuhören, gut?
Auch da kommt es immer darauf an, wenn du eine Meinung hast, dann wird ja oft eigentlich, wie soll ich sagen, es geht ja dann oft in die Interpretation. Und wenn ich eine Meinung sage, kann ich sie eigentlich nur in einer öffentlichen Pressekonferenz sagen, weil da kann sich die jeder anhören und kann auch seine eigenen Interpretationen machen. Wenn es andere rausnehmen, dann fehlt der halbe Satz, dann fehlt die Betonung, dann fehlt das und dann fehlt das. Wenn es nur darum geht, und das werden wir mittlerweile, werden wir oft in diese Situationen ja auch gefragt, um Schlagzeile zu machen und nicht um Meinung zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Also am liebsten möchte ich, und das habe ich ja auch mehr als einmal erlebt, am liebsten antworte doch so, dass wir eine Schlagzeile haben. Und das ist dann
auch meine. Ach, so wurde die Frage schon gestellt.
Ja, das merkst du schon. Also ich glaube, du merkst schon, ob es um eine Schlagzeile geht.
Dann antworte doch mal so, dass wir eine Schlagzeile kriegen. Was wäre das?
Nee, das muss man nicht. Ich glaube, das Schöne ist ja im Moment ist ja so, deswegen sage ich ja, deswegen hat sich ja was gewandelt. Also wenn ich reingucke nach der Pressekonferenz und es steht nichts drin, dann kann ich auch nichts falsch gemacht haben. Dann ist doch gut.
Vielleicht sehen das manche Kollegen so genau andersrum. Wenn die eine Pressekonferenz gegeben haben und es steht nichts drin, sagen die, das ist ja blöd, das ist ja gar nichts drin.
Deswegen kann das ja jeder für sich sehen. Also ich bin im Moment froh, wenn nichts steht.
Wie ist das mit dem Chef Zingler? Der ist seit 20 Jahren da, hat das hier alles mit groß gemacht. Der möchte viel wissen, glaube ich, wenn ich das so richtig raushöre aus dem Verein. Wie ist da die Kommunikation?
Die ist jetzt nicht, also die ist jetzt eigentlich, also wie bei anderen Vereinen auch. Also ich glaube, dass der Zingler einfach jemand ist, der natürlich auch das, wie soll man sagen, das ist natürlich auch ein bisschen mit ihm gewachsen, auch durch den, ich sage immer auch, man kann ja immer viel diskutieren, was gut und was nicht gut ist. Aber eins steht fest, wenn gewisse Personen keine Eier gehabt hätten, dann wäre das hier nicht entstanden. Und auch mal Sachen anders gemacht hätten. Und das muss man, glaube ich, bei ihm ganz groß hoch anrechnen. Und dass er sich dann natürlich jeden Tag sorgt und dann natürlich auch was wissen will, ich glaube, das ist normal. Aber es ist jetzt nicht so, dass er jeden Tag bei mir im Büro steht und irgendwas fragt. Also wir sehen uns regelmäßig und dann reden wir, aber wir reden jetzt nicht über über sportliche Dinge, was Aufstieg oder nicht angeht. Und am Ende muss man sagen, ist er da relativ pragmatisch. Wie sagt er immer so schön, gewinnt Spiele, hol Punkte. Das ist dann, da machst du alles richtig.
Und ja, so Unrecht hat er nicht. Ja, das ist stimmt. Das ist, hört sich, manchmal hört sich das so schön einfach an. Ne? Aber auf das Spiel am Wochenende kommen wir auch noch kurz. Aber wir brauchen eine Schlagzeile, Steffen. Würdest du mit Helene Fischer gerne mal die Mütze tauschen?
Ich glaube nicht, dass Helene eine Mütze trägt.
Und wer weiß, die Schiebermütze von Steffen Baumgart?
Ich glaube, wir lassen das jetzt mal.
Zum
du kommst mir zu sehr auf die Mütze wieder.
Los. Ja, das wär perfekt. Die Schlagzeile kann ich dir jetzt schon sagen, die wir haben
im
Podcast.
Na,
soll ich sie dir sagen?
Na?
Steffen Baumgart guckt Spiele ohne Kommentar.
Ja, das ist, wenn das eine Schlagzeile ist.
Ich bin mir sicher. Also okay. ich glaube es zu wissen. Am Wochenende ist Dortmund.
Ja.
Da seid ihr zu Gast. Es sind, glaube ich, 5 Punkte bis zum BVB. Warum ist das so? Sind es nur 5 Punkte aus Dortmunder Sicht oder sind es nur 5 Punkte aus Union-Sicht?
Na, ich glaube einfach, dass beide Mannschaften nicht das in der Saison gespielt hatten, was sie gerne gehabt hätten. Also das muss man deutlich sagen. Also jetzt unabhängig davon, dass Dortmund im Moment nicht die Ziele erreichen, oder es sieht nicht so aus, als wenn sie ihre Ziele erreichen, und wir haben uns ja auch eine andere Saison vorgestellt. Das ist ja, das muss man ja auch deutlich sagen. Deswegen, aber jetzt zu sagen, nur 5 Punkte auf Dortmund, ich bin froh, dass es 10 Punkte nach unten sind. Das ist da eher so mein Blick. Und nach oben, das kommt dann immer von alleine. Ich glaube, erstmal das eine vernünftig hinkriegen. Und dieses nur 5 Punkte nach Dortmund, also glaube nicht, dass man so denken sollte.
Guckst du denn, wenn du jetzt auf andere Vereine guckst, wie zum Beispiel den BVB, und sagst, okay, das ist unser Gegner, mehr interessiert mich nicht? Oder denkst du schon, das ist ja Wahnsinn, was die für ein Potenzial haben und dass das so nicht funktioniert?
Ja, aber das ist zum Beispiel das, was ich eben nicht mache, weil das ist genau nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist dann wirklich zu gucken, und das ist dann auch pragmatisch. Wo haben sie Schwächen, wo haben sie Stärken? Und da ist dann schwierig, wenn ich mir dann immer schon die Schwächen anhöre, weil irgendjemand die Schwächen am Mikrofon erkannt hat. Und deswegen versuche ich das auch wegzublenden, weil deswegen arbeiten wir halt auch nicht. Ich glaube, keiner in unserem Bereich arbeitet so, und deswegen guckst du schon ein bisschen, was ist denn wirklich gut. Also deswegen nochmal, nur weil sie da stehen, ist jetzt nicht alles schlecht. Mhm. Aber dass nicht alles funktioniert, ist ja auch klar. Das ist ja bei uns genauso. Also warum gewinnst du das Auswärtsspiel und verlierst danach das Heimspiel? Das hat ja auch was mit dem Gegner zu tun. Das hat auch was damit zu tun, dass vielleicht nicht immer alles gelingt. Aber für mich ist wichtig, dass wir uns sehr gut vorbereiten. Und bis dahin hat Dortmund ja noch ein Spiel in der Champions League, was ja auch dann nicht ganz so einfach ist, auch in der Situation, dass sie viele verletzte Spieler gehabt haben, und da gehören ja viele Faktoren dazu. Ne? Das ist eine Mannschaft, die immer wieder mit Verletzungen zu tun hat, dann eine hohe Belastung hat, und ich finde, das sollten wir alles mit, vielleicht auch mal mit in der ganzen Bewertung mit reinnehmen, dass eben nicht alles nur gerade ausläuft, und trotzdem sind es richtig gute Spieler, wird ein richtig geiles Spiel, was die Stimmung angeht, und am Ende wollen beide gucken, dass sie da so erfolgreich wie möglich sind, und deswegen bereiten wir uns natürlich so gut wie möglich darauf vor.
Wie gewinnt man da?
Ja, jetzt kommt der blöde Spruch, ein Tor mehr schießen. Also wie gewinnt man da? Ich habe es als Spieler mal geschafft, als Trainer muss ich das noch ausprobieren.
Wollen wir Wolfgang Wolf noch anrufen?
Lass ihn mal in Ruhe.
Steffen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn jetzt? Schon Stunde 20, guck. Mir kam es vor wie die Stunde 19.
Wir können nämlich nicht.
Vielen Dank.
Danke auch.
Spaß gemacht, danke sehr.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.